ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Stefan Oschwart am Mikrofon. Berlins Senat will härter gegen organisierte Kriminalität vorgehen. Dazu gehören auch Spielautomaten, für die keine Steuern gezahlt werden. Hunderte Polizeibeamte waren heute in Berlin an einer Razzia beteiligt. RBB-Landespolitikreporterin Sabine Müller berichtet.
Um 14:45 ziehen Polizisten einen Spielautomaten aus einem Café an der Hauptstraße in Schöneberg und verladen ihn in einen Polizei-LKW. Ähnliches passiert an diesem Mittag berlinweit an insgesamt 80 Orten. Etwa 500 Beamte von Ordnungsämtern, Polizei und Landeskriminalamt sind im Einsatz, in Bars, Imbissen oder Spätis in allen Bezirken. Überall werden illegal betriebene Spielautomaten vermutet. Vor Ort in Schöneberg macht sich CDU-Justizsenatorin Felor Badenberg persönlich ein Bild vom Einsatz.
Ich bin total glücklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist wahnsinnig viel Vorbereitungszeit gewesen. Man musste sich das erstmal anschauen, wer steckt eigentlich dahinter.
Badenberg berichtet, es gehe um insgesamt 160 Spielautomaten, die alle von einer Firma geleast und dann an die 80 Läden weitervermietet worden seien. 2021 hatte die Firma eine Betriebserlaubnis für die Automaten bekommen, aber nie Vergnügungssteuer gezahlt. Bußgeldbescheide und Gewerbeuntersagung ignorierte sie. Im Januar wurde der Firma der Betrieb der Spielautomaten dann endgültig verboten. Trotzdem ging er weiter. Justizsenatorin Badenberg sieht organisierte Kriminalität am Werk.
Der Firmeninhaber ist jetzt kein bekanntes OK-Mitglied, aber ich sage jetzt mal 80 Standorte, 160 Geldspielautomaten. Das spricht auf jeden Fall für ein koordiniertes, organisiertes Vorgehen.
Blaulicht und Sirenengeheul sind an der Hauptstraße in Schöneberg Alltag, aber der Einsatz am Mittag kam ohne sie aus. Um 13 Uhr marschierten Beamte einfach ins Café und erklärten der verdutzten jungen Frau hinter der Theke, dass die zwei Spielautomaten beschlagnahmt seien. Die Justizverwaltung geht davon aus, dass den Betreibern der Cafés, Imbisse und Spätis vermutlich nichts vorzuwerfen ist und die Schuld allein beim Inhaber der Vermieterfirma liegt. Von ihm will das Land nun alle Gewinne abschöpfen, die mit den 160 Spielautomaten seit Januar gemacht wurden, also seit dem Zeitpunkt, als der Betrieb endgültig untersagt wurde. Senatorin Badenberg geht davon aus, dass es um bis zu 5 Millionen Euro gehen könnte. Und sie schätzt, dass dieser Fall nicht der einzige ist. Insofern könne die heutige Aktion nur der Anfang sein, sagt sie.
Reporterin war Sabine Müller. Mehr als 2000 Menschen mussten heute Vormittag ihre Wohnungen in Frankfurt-Oder verlassen. Grund war eine Splitterbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Die konnte ohne Probleme entschärft werden. RBB24-Reporter Robert Schwarz aus Frankfurt-Oder war dabei.
Kurz nach 11:30 gibt Sprengmeister Per Bersch Entwarnung. Die Bombe wurde erfolgreich entschärft.
Der Zünder ging wirklich gut raus. Er war jetzt nicht irgendwie verklemmt oder verkeilt. Er hat sich wirklich gut rausnehmen lassen. Danach haben wir ihn halt kontrolliert gesprengt und damit die Bombe unschädlich gemacht.
Entdeckt wurde der 250 Kilogramm Blindgänger am Montag bei Arbeiten an einer Fernwärmeleitung, mitten in einem dicht besiedelten Wohngebiet. Über 2200 Anwohner wurden ab 7 Uhr morgens per Lautsprecher aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen.
Aufgrund des Fundes einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg werden Sie gebeten, Ihre Wohnung zu verlassen. Bitte folgen Sie den Anweisungen der Feuerwehr.
Die Evakuierung zieht sich hin. Jeder Aufgang der mehrgeschossigen Wohnblöcke wird einzeln kontrolliert. Einige Anwohner kommen in einer Sporthalle, andere bei Bekannten unter.
Gestern Mittag habe ich davon erfahren. Heute Morgen habe ich dann meine Sachen zusammengepackt und habe dann die Katze gleich mitgenommen.
Wir haben uns ganz schön erschrocken, aber naja, was soll's. Ist halt so. Und jetzt gehen wir zu einer Freundin. Mit Kaffee, mit Frühstück, mit Mittag. Mal gucken.
Schon kurz nach der Entschärfung der Splitterbombe können die Anwohner wieder in ihre Wohnungen zurück. Dass die Bombe in der zu DDR-Zeiten errichteten Plattenbausiedlung überhaupt so lange unentdeckt blieb, hat auch Frankfurts Beigeordneten für Katastrophenschutz Jens Marcel Ulrich überrascht.
Ich habe gehört vom Kampfmittelberäumungsdienst, dass die Kartenlage für Frankfurt-Oder eher schlecht ist, weil Luftaufnahmen zu dem Zeitpunkt, nachdem Frankfurt bombardiert worden ist, sehr rar sind, anders als an anderer Stelle.
Dementsprechend schwierig sei es abzuschätzen, wie viele Blindgänger sich noch im Stadtgebiet befinden könnten. Auch wenn Frankfurt-Oder im Zweiten Weltkrieg von schweren Luftangriffen weitgehend verschont geblieben ist. Bundesweit hat das Land Brandenburg laut Innenministerium die meisten Flächen, die Kampfmittel wie Bomben und Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg enthalten könnten.
Der Bericht von Robert Schwarz aus Frankfurt Oder. Großes Medieninteresse heute im Berliner Landgericht. Prozessauftakt in einem Fall, bei dem es um Silvester in Berlin, eine Feuerwerksrakete und einen 23-jährigen angeklagten Influencer geht. Der Angeklagte soll zu Silvester gezielt eine Rakete in eine Wohnung geschossen und alles gefilmt haben, um es in sozialen Medien zu veröffentlichen und Follower zu generieren. RBB24-Gerichtsreporter Ulf Morling hat den ersten Prozesstag verfolgt.
Das Video wurde über 6 Millionen Mal aufgerufen auf dem Instagram-Kanal des 23-jährigen Influencers. Es ist darauf zu sehen, dass eine Feuerwerksrakete in der Hand gehalten und angezündet wird und die Rakete direkt auf ein geschlossenes Fenster im dritten Stockwerk eines Neuköllner Mietshauses zurast. Die Fensterscheibe wird zerstört. Der damals 53-jährige Mieter der Wohnung Emin A. feierte mit der Familie und den Enkeln gerade Silvester, hört das Klirren und sieht mit den Kindern im Schlafzimmer nach. Es ist verraucht, er wirft die Rakete, die vielleicht schon erloschen ist, aus dem Fenster. Brandspuren an der Tapete, einer Bettdecke und einem Teppich sollen entstanden sein. Trotzdem stellte Mieter Emin A. keinen Strafantrag, Gerichtssprecherin Inga Wahlen.
Dann muss man sich natürlich auch klar machen, dass diese Tat in so einem typischen Berliner Mehrfamilienhaus spielt. Wenn hier ein Feuer ausgebrochen wäre, dann wären natürlich noch weit mehr Personen betroffen gewesen als nur der eine Wohnungsinhaber. Und allein deswegen kann es nicht darauf ankommen, ob hier ein Strafantrag gestellt worden ist. Und aus diesem Grund hat letztendlich auch die Staatsanwaltschaft hier ein besonderes öffentliches Interesse an einer Strafverfolgung angenommen.
Der 23-jährige Angeklagte verschwand mit 4 Freunden nach der Tat am frühen Silvesterabend aus Neukölln und hatte das Video der Tat im Internet veröffentlicht. Die Kinder Emin A.'s hatten mit dem Überwachungsvideo eines Spätis den Angeklagten gesucht und der Angeklagte meldete sich sofort bei ihn und kam zu Emin A. nach Hause, entschuldigte sich für die Tat und küsste den Kopf des Familienoberhauptes und dessen Familie, lud den Influencer und seine Freunde zum Kaffee ein. Der palästinensische Student aus Nablus, der Öffentlichkeitsarbeit studiert und eine Band in Europa begleitete, stellte 2 weitere Videos auf seine TikTok-Seite mit seiner Entschuldigung und dem Appell, dass man das niemals tue, was er gemacht habe. Sein Verteidiger Axel Chapp über den angeklagten Influencer.
Der unterhält sich mit Comedians, mit Kindern. Das ist ein Junge, der Spaß hat. Da wird alles Mögliche ins Netz gestellt. Und dann wird erst im Nachhinein ausgesiebt. Ob das clever ist? Möglicherweise nicht. Er hat erst im Nachgang kapiert, was da passiert ist. Und seine Reaktion war, das Video zu löschen, sich zu entschuldigen, zur Polizei zu gehen, um nachzufragen, gibt's das?
Doch auf dem Polizeiabschnitt 18 hatte man das Deutsch des Influencers nicht verstanden. Er wurde am 4. Januar am Flughafen festgenommen und seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. 3 weitere Prozesstage sind vorgesehen.
RBB24-Gerichtsreporter Ulf Morling berichtete. Brandenburgs Lehrer sollen mehr Unterrichtsstunden geben. Neue Kollegen gibt es erstmal nicht. So sieht es der Haushaltsentwurf der Regierung aus SPD und BSW vor. Bildungspolitisches Harakiri. Kiri nennt das die Gewerkschaft, hat unser landespolitischer Reporter Nico Hecht erfahren.
Eigentlich hatte die neue SPD-BSW-Landesregierung angekündigt, Bildung müsse wieder Priorität haben. Doch die Pläne, die nun mit dem Haushaltsentwurf deutlich werden, klingen für den Vorsitzenden der Lehrergewerkschaft Günter Fuchs ganz anders.
Das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was die Landesregierung erzählt hat. Unterm Strich würde es keine bessere Unterrichtsversorgung geben, sondern nur mehr Ärger in Schulen.
Eigentlich braucht Brandenburg dringend neue Lehrer. 250 offene Stellen gäbe es aktuell, hieß es zuletzt von der Landesregierung. Jetzt wird mit dem Haushaltsentwurf deutlich, was genau geplant ist. Lehrer sollen 1 Stunde mehr unterrichten pro Woche, dafür an anderer Stelle entlastet werden. Schriftlich erklärte Bildungsminister Steffen Freiberg, SPD.
Das MBJS will dafür unterrichtsferne Tätigkeiten weiter reduzieren und damit den eingeschlagenen Weg mit Hauptpersonalrat, Gewerkschaften und Verbänden fortsetzen.
Dazu sollen zum Beispiel weniger Elterngespräche und Klassenarbeiten gehören. In Gymnasien sollen Prüfungen nach der 10. Klasse wegfallen. Aufgaben für Prüfungen und Klassenarbeiten sollen bereitgestellt werden. Für GEW-Chef Fuchs würde so ein Deal aber ein Bruch von Verabredungen bedeuten.
Die Entlastungen sind schon lang vereinbart. Nämlich vereinbart wurden im Juli vergangenen Jahres vor dem Hintergrund der jetzig geltenden Pflichtstundenregelungen. Also wir hatten damals schon die Situation, heute auch in den Schulen, dass die Belastung viel zu groß ist.
Lehrergewerkschaft und Pädagogenverband kündigen deswegen Widerstand gegen die Pläne an. Denn das Bildungsministerium hat jetzt auch noch einen vorläufigen Einstellungsstopp verhängt. Auch für solche Lehrkräfte, die schon Zusagen erhalten hatten. Dazu komme, kritisiert die CDU-Landtagsfraktion, laut Haushaltsentwurf wolle Rot-Lila auch die Mittel zur Qualifizierung von Seiteneinsteigern kürzen um ca. 5 Millionen Euro. Und die Mittel für Verwaltungspersonal, das die Lehrer entlasten soll, sei im Haushaltsentwurf gar nicht erst zu finden. Ein Rückschlag für den Kampf gegen den Lehrermangel, sagte auch der Pädagogenverbandsvorsitzende Hartmut Stäcker.
Karikiert alles das, was wir eigentlich bis jetzt versucht haben aufzubauen.
Und torpediere schon Geschafftes. Zum Beispiel die Bemühungen, Lehrer bis 67 Jahre im Beruf zu halten. Denn das würden bisher nur 20% schaffen, so Stäcker.
Warum sollte jetzt jemand noch länger arbeiten wollen, wenn er heißt, seine 48 bis 60 Stunden Woche, die erhöht sich dann nochmal um 5 Stunden.
Der Haushaltsentwurf und die damit geplanten Maßnahmen müssen jetzt im Landtag debattiert werden. Pädagogenverband und Lehrergewerkschaft fordern dabei Nachbesserungen, so GEW-Chef Fuchs.
Es ist im Grunde deutlich geworden, dass diese neue Regierungskoalition Bildung nicht als Priorität begreift, sondern als Einsparpotenzial. Das ist eine neue Dimension in Brandenburg und wir werden dagegen Widerstand leisten.
Mitte April steht die Haushaltsdebatte im Landtag in Potsdam an. Auch dorthin wolle man dann den Protest bringen.
Der Bericht aus Potsdam von Nico Hecht.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Sie haben ihr Leben dem Tanz gewidmet, ihre Körper bis an die Grenzen gebracht und doch wurden sie nach der Wende vergessen. Hartmut Fritzsche und Monika Erhardt-Lakomi, beide ehemalige Balletttänzerinnen aus der DDR.
Ach, schön bei dir. Aua.
Über 15 Jahre tanzen die beiden in der DDR. Monika im DDR-Tanzensemble hat Mute fürs Fernsehballett. Vor der Wende zahlt ihnen die DDR dafür 400 Mark Zusatzrente. Doch die fällt mit der Wiedervereinigung einfach weg.
Es kann keiner bis zur Rente diesen Beruf ausüben. Wer will denn auf der Bühne eine 15-jährige Ballerina sehen? Das geht und es geht auch körperlich nicht. Der Verschleiß ist einfach da.
Im bundesdeutschen Einigungsvertrag stehen die Sonderrenten der Tänzer und anderen Berufsgruppen noch drin. Doch dann kommt ein neues Gesetz. Hartmute und Monika finden sich unter der Kategorie ungerechtfertigte Leistungen wieder. Das lassen sich die beiden nicht bieten. Sie gründen eine Interessensgemeinschaft, erzählt Monika Erhardt-Lakomi.
Es geht mir nicht ums Geld. Es geht in anderen Berufsgruppen auch nicht ums Geld. Es geht hier einfach um die Gerechtigkeit. Und wenn was nicht in Ordnung ist, muss man aufstehen und muss sagen, hier stimmt was nicht.
Wie heißt das Sprichwort? Wer kämpft,
kann verlieren.
Wer nicht kämpft, hat schon verloren.
Die beiden klagen und eine Odyssee durch die Gerichte beginnt. Bundesarbeitsgericht, Bundessozialgericht, Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte. Eine Absage nach der anderen. Am Ende geht's vors Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe und dort sehen sie sich einem Vertreter der Bundesregierung gegenüber.
Und wir hatten dann die Untersuchung hinter uns gebracht. Wie überall heute auch, dass man keine Waffen mit reinbringen darf. Ich habe es damals, dachte ich, ach, wir sind ja am Flughafen. Ich habe später erst begriffen, dass es richtig war. Ich hätte nämlich geschossen und hat Mutter auch. Ne?
Auslöser für die Wut der beiden Damen war diese Aussage des Vertreters der Bundesregierung.
Er sagte, was haben wir, Bundesrepublik, denn überhaupt bekommen? Das war doch nichts als eine verölte Immobilie. Da war Ruhe im Saal. Der Richter Grimm hat sofort Pause angeordnet. Man hat gedacht, das Dach hebt sich ab. Man hat richtig gemerkt, das war eine Ungeheuerlichkeit. Wie kann man ein ganzes, auch wenn es versunken war, ein Land so beleidigen? Die Bürger so eines Landes.
2011 ist der gerichtliche Weg ausgeschöpft. Monika Erhardt-Lakomi und Hartmute Fritzsche lösen ihre Interessensgemeinschaft auf.
Wir mussten uns damit abfinden, dass es einfach mal zu Ende ist.
Wir wollten nicht.
Dass wir verloren haben. Wir hatten verloren.
Doch sie geben trotzdem nicht auf. Stattdessen versuchen sie den Weg über die Politik. Sie vernetzen sich mit anderen Berufsgruppen, schreiben Petitionen, belagern Abgeordnete und Sie haben Erfolg. 2021 beschließt die Bundesregierung, den Rentnern auf Antrag bis zu 5.000 Euro zu zahlen. Von diesem Fonds haben die beiden Frauen allerdings nichts, denn Anspruch hat nur, wer besonders wenig Rente bezieht.
Es ist immer noch so ein bisschen, das ist doch vorbei mit dem Osten, das ist doch jetzt mal nicht mehr wichtig. Ja. Und ja, aber es betrifft Menschen, es betrifft nicht irgendwelche Gebäude und Fabriken, die man sowieso alle abgewickelt hat.
Der Kampfgeist der beiden ehemaligen Ballerinen ist auch jetzt 2025 noch nicht erloschen.
Na, hart, die kommen. Ja.
Denn sie kämpfen nicht um Geld, sondern um Sichtbarkeit und Anerkennung ihrer Leistung.
Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg.
Sie möchten bestens informiert bleiben? Dann hören Sie morgen wieder rein. Und hier noch ein Podcast-Tipp. In Polen, aus dem ARD-Studio Warschau, mit Einblicken in unser Nachbarland. Zu hören auf allen Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek.